Die Predigt soll sich heute im Wesentlichen um drei Dinge drehen. Um Gott, um unser Ich und um das Durchsetzen. Um sich oder etwas durchzusetzen, braucht es im Wesentlichen zwei Dinge. Es braucht Durchsetzungsvermögen, also die Fähigkeit, mich überhaupt erst durchzusetzen. Und es braucht den Willen zur Durchsetzung. Das Durchsetzen ist uns als Christen vielleicht naturgemäß etwas suspekt. Wir kennen ja alle solche Stellen, wie dass wir halt und unser alter Mensch im Besonderen innerlich immer mehr absterben sollen. Und so ist das Ich bei uns in gewisser Weise genauso suspekt. Und wir wollen uns mal anschauen heute, was es damit auf sich hat. Und dann, wenn es um den Punkt Gott geht, besonders darum, wie es gelingt, dass Gott in unserem Leben Gestalt gewinnt. Die Textgrundlage für die heutige Predigt ist wenig überraschend aus 2. Chronik, und zwar heute Kapitel 26 und Kapitel 27. 2. Chronik 26 und 27. Und das ganze Volk von Juda nahm Usia, der war 16 Jahre alt, und sie machten ihn zum König anstelle seines Vaters Amazia. Er baute Elat wieder auf und brachte es an Juda zurück, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte. Usia war 16 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jecholja von Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amazia getan hatte. Und er suchte Gott in den Tagen Zechajas, der ihn in den Gesichten Gottes unterwies, und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm Gott Gelingen. Und er zog aus und kämpfte gegen die Philister und riss die Mauer von Gad nieder und die Mauer von Jabne und die Mauer von Aschdod. Und er baute Städte bei Aschdod und im Land der Philister. Und Gott half ihm gegen die Philister und gegen die Araber, die in Gurbal wohnten, und gegen die Meuniter. Und die Ammoniter entrichteten Usia Tribut. Und sein Name drang bis nach Ägypten, denn er war überaus mächtig geworden. Und Usia baute Türme in Jerusalem auf dem Ecktor und auf dem Taltor und auf dem Winkel und befestigte sie. Und er baute Türme in der Steppe und grub viele Zisternen, denn er hatte viel Vieh, sowohl in der Niederung als auch in der Ebene, und Bauern und Weingärtner im Gebirge und im Fruchtland, denn er liebte den Ackerbau. Und Usia hatte ein kriegstüchtiges Heer, das in Abteilungen in den Kampf zog nach der Zahl ihrer Musterung durch den Schreiber Jehiel und den Verwalter Maaseia unter der Führung Hananias, eines der Obersten des Königs. Die ganze Zahl der Familienhäupter der Kriegshelden war 2600. Und unter ihrer Leitung stand eine Heeresmacht von 307.500 Mann, die den Krieg mit gewaltiger Kraft führte, um dem König gegen den Feind zu helfen. Und Usia beschaffte ihnen, dem ganzen Heer, Schilde und Spieße und Helme und Panzer und Bogen und Schleudersteine. Und er machte in Jerusalem kunstvoll erdachte Maschinen, die auf den Türmen und auf den Mauerecken stehen sollten, um mit Pfeilen und mit großen Steinen zu schießen. Und sein Name ging aus bis in die Ferne, denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er sehr mächtig war. Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Da ging der Priester Asaja hinter ihm her und mit ihm 80 Priester des Herrn, tüchtige Männer. Und sie widerstanden dem König Usia und sagten zu ihm: Nicht dir, Usia, steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind, Rauchopfer darzubringen. Geh aus dem Heiligtum hinaus, denn du hast treulos gehandelt, und es wird dir nicht zur Ehre gereichen vor Gott, dem Herrn. Aber Usia wurde wütend, und er hatte schon in seiner Hand eine Räucherpfanne, um Rauchopfer darzubringen. Und als er über die Priester wütend wurde, brach der Aussatz aus an seiner Stirn angesichts der Priester im Haus des Herrn neben dem Räucheraltar. Und der Oberpriester Asaja und all die Priester wandten sich ihm zu, und siehe, er war aussätzig an seiner Stirn, und sie trieben ihn schleunigst von dort weg. Und auch er selbst beeilte sich hinauszukommen, weil der Herr ihn geschlagen hatte. Und der König Usia war aussätzig bis zum Tag seines Todes, und er wohnte in einem abgesonderten Haus als Aussätziger, denn er war von dem Haus des Herrn ausgeschlossen. Und sein Sohn Jotham war über das Haus des Königs gesetzt worden und richtete das Volk des Landes. Und die übrige Geschichte Usias, die frühere und die spätere, hat der Prophet Jesaja geschrieben, der Sohn des Amos. Und Usia legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn bei seinen Vätern auf dem Feld, bei dem Grab für die Könige. Denn man sagte, er war aussätzig. Und sein Sohn Jotham wurde an seiner Stelle König. 25 Jahre war Jotham alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jerusha, die Tochter Zadoks. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Usia getan hatte. Nur ging er nicht in den Tempel des Herrn. Aber das Volk handelte noch verderblich. Er baute das obere Tor am Haus des Herrn, auch an der Mauer des Ophel baute er viel. Er baute auch Städte im Gebirge Juda, in den Waldgebieten baute er Burgen und Türme. Und er kämpfte mit dem König der Söhne Ammon und überwand sie. Und die Söhne Ammon gaben ihm in jenem Jahr 100 Talente Silber und 10.000 Kor Weizen und 10.000 Kor Gerste. Die gleiche Abgabe entrichteten ihm die Söhne Ammon auch im zweiten und dritten Jahr. Und Jotham erstarkte, denn er richtete seine Wege vor dem Angesicht des Herrn, seines Gottes, aus. Und die übrige Geschichte Jotams und all seine Kriege und seine Wege, siehe, sie sind geschrieben in dem Buch der Könige von Israel und Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Und Jotham legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn in der Stadt Davids, und sein Sohn Ahas wurde an seiner Stelle König. Es geht also immer noch um die Könige Judas. Die letzten beiden Könige, die davor regiert haben, nämlich Joasch und Amazia, hatten beide gut angefangen, hatten sich dann aber von Gott abgewandt und den Rest ihres Lebens schlecht regiert. Und Usia wird der Nachfolger von den beiden. Er war erst 16 Jahre alt, als er König wurde, und war 52 Jahre lang König. Was wir zuerst von ihm lesen, ist, dass er gottgefällig war und auf die Propheten gehört hat. Und Gott hat ihm deswegen Gelingen geschenkt. Wir lesen von ihm, dass es so weit geführt hat, dass er überaus mächtig wurde, so das Zitat. Und das lag daran, Juda war jetzt nicht mehr nur auf sein Kerngebiet im Hügelland begrenzt, sondern hat sich ausgebreitet an allen drei Meeren. Am Mittelmeer, wir haben davon gelesen, dass er erfolgreich war gegen die Philister. Am Roten Meer, er hat Elat wieder aufgebaut und damit den Edomitern die Stadt abgenommen. Am Toten Meer hat er seine Macht gefestigt, indem die Ammoniter ihm Tribute zahlen mussten. Und auch in der Wüste im Süden hat er die Araber besiegt. Und die Folge davon war jetzt, Juda war nicht irgend so ein Staat im Hinterland mehr, sondern Juda war jetzt ein Staat, das, wie gesagt, Zugang vor allem halt zum Roten und zum Mittelmeer hatte. Und das waren gute Einkunftsmöglichkeiten und auch die großen Handelsrouten, die von Ägypten nach Kleinasien oder in den heutigen Irak geführt haben, gingen beide durch Juda hindurch. Und dadurch wurde Juda jetzt eben ein wichtiger Staat. Und deswegen ist Usia auch in der Geschichte Judas der zweitmächtigste König überhaupt nach Josaphat. Und unter ihm hat sich auch die Kriegsführung weiterentwickelt. Wir lesen hier zum ersten Mal davon, dass der König die ganzen Waffen für das Heer besorgt hat. Zuvor war das immer so, die Leute haben halt von zu Hause mitgebracht, was sie denn so hatten. Und natürlich war das jetzt eine ganz andere Technologie und Ausrüstung und hat halt auch zu dem Erfolg beigetragen. Sonst, wir haben viele Bereiche gelesen, Ackerbau hat floriert und so weiter und so fort. Also es lief alles wunderbar. Und wir haben mehrfach gelesen, dass ihm wunderbar geholfen wurde und dass es ihm deswegen so gut ging. Leider hört die Geschichte da nicht auf und er wird hochmütig, hat den wahnsinnigen Einfall, einfach mal selbst zu opfern. Die Priester wollen ihn davon abhalten, aber er ist nicht bereit, darauf zu hören und hat deswegen Aussatz bis an sein Lebensende, sodass sein Sohn Jotham frühzeitig die Herrschaft übernehmen muss. Von Jotham lesen wir nicht viel, aber es heißt, dass er gottgefällig war. Ein bisschen als Einschränkung, dass das Volk trotzdem weiterhin Böses tat. Aber insgesamt wird positiv über ihn berichtet. Mit Gottes Hilfe ist er erfolgreich, ähnlich wie Usia, aber er wird nicht hochmütig, sondern wandelt standhaft vor seinem Gott. Wir sehen hier die typische Botschaft aus den Chronikbüchern, dass Gehorsam Segen bringt und dass Ungehorsam Fluch bringt. Und weil wir dieses Thema an anderer Stelle schon mal recht ausführlich behandelt haben, möchte ich auf das jetzt nur noch mal ganz kurz zurückblicken und dann eben das neue Thema aus der Einleitung aufgreifen. Aber zuerst ein paar Takte zu Segen und Fluch. Die Botschaft im ganzen Alten Testament, durch alle Teile vom Alten Testament ist, Gott treu zu sein, führt zu einem gelingenden Leben und nicht mit Gott zu leben, führt zu scheiterndem Leben. Und an vielen Stellen im Alten Testament wird das in bildhafter und pädagogischer Weise sehr materiell beschrieben. Es war aber auch so, dass es nicht allen Gläubigen im Alten Testament materiell gut ging. Aber auch sie konnten den Satz bestätigen, dass Gott treu zu sein zu einem gelingenden Leben führt und nicht mit Gott zu leben letztendlich ins Scheitern. Solche Gläubige wie zum Beispiel Asaf und Hiob erlebten das in der Begegnung mit Gott letzten Endes Sinn, Ruhe, Frieden und Gelingen liegen. Wer seinen Glauben auf materiellen Segen baute, der ging irgendwann baden. Der wahre Gläubige im Alten Testament aber lebte aus Vertrauen auf Gott und aus der Erfahrung, dass seine Verheißungen wahr waren. Und im Neuen Testament wird uns die Spannung dann aufgelöst, indem uns deutlich gemacht wird, dass es bei Gottes Segen nicht um irdischen Wohlstand geht. Der Blick richtet sich zum einen auf die ewige Zukunft, die Gott bereithält, mit der endgültigen Gerechtigkeit, die dann wartet, und auch auf die innere Erfüllung, die das Leben mit Gott schon auf dieser Welt gibt. Wie gesagt, nur so viel dazu zu diesem Thema Gelingen und Misserfolg. Bei Usia haben wir in dem Text zwei Probleme gesehen, die zu seinem Untergang führen. Das sind Hochmut und Uneinsichtigkeit. Beide Themen tauchen bei den Königen Judas hier nicht zum ersten Mal auf. Und deswegen möchte ich sie hier jetzt mal etwas ausführlicher beleuchten und dann auch aufzeigen, was Gottes Lösung für diese Charakterprobleme ist. Leider haben nämlich viele Menschen und nicht nur Könige diese Probleme. Das erste Problem, Hochmut. Das Wort Hochmut ist heute kein Alltagswort mehr. Wie es typisch ist für solche Wörter, die langsam in Vergessenheit geraten, kommt das Wort Hochmut heute vor allem in dem bekannten und biblischen Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall vor und in frommen Kreisen. Jeder hat so eine mehr oder weniger vage Vorstellung von dem Begriff Hochmut, was das so bedeutet. So ähnlich wie Stolz, was Gott nicht gut findet, wir sollen demütig sein. Aber so eine Analyse wird natürlich kaum dazu führen, dass wir tatsächlich verstehen, wo die Wurzeln des Hochmuts sind, wie wir ihn statt in den anderen in uns selbst entdecken können und wie wir ihn bekämpfen können. Es lohnt sich also, sich den Begriff genauer anzuschauen und am besten in der Sprache, in der Gott das Alte Testament eingegeben hat, nämlich im Althebräischen. Wir haben in 2. Chronik 26,16 gelesen, und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Bei Osia sehen wir, der Hochmut steht in dem Zusammenhang damit, dass er sehr mächtig wurde. Andererseits heißt es auch bei Jotham, dass er mächtig wurde, und bei ihm finden wir das Problem vom Hochmut nicht. Bei ihm heißt es in 2. Chronik 27, Vers 6, er richtete seine Wege vor dem Angesicht des Herrn, seines Gottes, aus. Und das hat ihn vor dem Hochmut bewahrt. Osias Hochmut besteht darin, dass er sich was rausnimmt, was ihm nicht zusteht. Gott hatte klare Regeln gegeben über den Tempelkult, und die hat er nicht ernst genommen. Er bringt ein Rauchopfer dar, obwohl das nur die Priester durften. Und das war bekannt, und auch Osia musste das wissen. Es hatte in der Vergangenheit schon mal einen König gegeben, der selbst geopfert hatte. Das war Saul, und die Konsequenz war gewesen, dass ihm die Königsherrschaft entzogen wurde. Und diese Warnung war eindeutig, und auch an anderen Stellen wird ganz drastisch klar, Gott duldet keine Übertretung der Opferregeln. Das sieht man zum Beispiel da, wo zwei Söhne des ersten Hohenpriesters Aaron starben, weil sie sich nicht genau an diese Regeln gehalten hatten. Und so greift Gott auch hier wieder ein. Man weiß jetzt nicht genau, was der Auslöser dafür war, für diesen Gedanken bei Osia, warum er selbst opfern wollte. Vielleicht hat er sich ein Beispiel genommen an den Königen von den ganzen anderen Ländern, wo es ganz normal war, dass der politische Führer auch der religiöse Führer war. Das Problem hinter dem Opfer war auf jeden Fall eine gewisse Verblendung, die uns als Hochmut übersetzt wird. Und wörtlich heißt das, was da steht, sein Herz wurde hoch. Dieses Wort hochwerden wird auch für das Wachsen von Pflanzen oder für den Bau einer Mauer verwendet. Die Beschreibung, sein Herz erhob sich, hat nicht immer eine negative Bedeutung, also es hat nicht immer was mit Hochmut zu tun. So heißt es in 2. Chronik 17, Vers 6, und Josaphats Herz gewann Mut, und da steht eben genau das, wörtlich, Josaphats Herz wurde hoch auf den Wegen des Herrn, und er beseitigte wieder die Höhen und die Ascheren aus Juda. Also von der Ursprache her hat dieses Wort eine viel breitere Bedeutung und ist nicht grundsätzlich so negativ wie das deutsche Wort Hochmut. Wenn das Herz eines Menschen hoch wird, dann kann das wie bei Josaphat bedeuten, dass er mutiger wird im Ausleben von Gottes Willen. Im Neuen Testament würde man dazu sagen, er wurde freimütig. Und es gibt sicherlich auch viele Christen, die gerade da das Problem haben, dass ihr Herz zu niedrig ist, statt dass es zu hoch ist. Wenn das Herz aber auf der anderen Seite zu hoch wird, dann könnte man das mit übermütig übersetzen. Wenn Osia nicht eh schon König wäre, könnte man seine Stimmung, die das Wort beschreibt, so mit dem Slogan, heute ein König, rüberkommen lassen. Es fühlt sich gut an, ein hohes Herz zu haben. Alles scheint machbar, keine Grenze unerreichbar. Und insofern ist dann das deutsche Wort Hochmut doch wieder ganz gut. Es geht um das Gemüt und dieses Gemüt ist weit oben. Man hat eine gewisse Stimmung von Euphorie. Und wie Josaphat zuvor zu wenig Mut hatte, hatte Usia jetzt Übermut. Und da sich diese Stimmung gut anfühlt, streben Menschen heute nach ihr. Man nennt es nur nicht mehr Hochmut, denn das klingt ja negativ. Die Euphorie Osias hatte aber keinen vorübergehenden Grund, wie das zum Beispiel beim Alkohol der Fall ist, sondern einen beständigen, nämlich seine Macht. Sie ist ihm quasi zu Kopf gestiegen, auch hier quasi wieder wie Alkohol, nur dass halt die Macht nicht nach ein paar Stunden durch die Leber wieder abgebaut ist. Umgangssprachlich würde man zu Usia sagen, er müsste dringend mal wieder runterkommen. So ein beständiger Hochmut wird den Menschen auch heute eingeredet. Du kannst alles erreichen, was du willst, Schranken, Grenzen und Regeln behindern dich nur, leb aus, was du fühlst, verwirkliche dich selbst. Dem muss man von der Bibel her entgegenhalten, nicht du bist der Maßstab, sondern Gottes offenbarter Wille. Und die Bibel macht klar, es gibt ein zu hoch und es gibt ein zu niedrig bei unserem Herzen. Nicht ganz oben sollen wir anstreben, sondern einen guten Mittelwert. Unser Herz soll so hoch oder so niedrig sein, dass der Wille Gottes in unserem Handeln verwirklicht wird. Und noch wichtiger als jetzt die Frage genau, wie hoch soll mein Herz sein, ist die Frage, wem gegenüber wir ein hohes oder niedriges Herz haben. Gegenüber anderen Menschen soll unser Herz nicht zu niedrig sein, besonders wenn es darum geht, Gottes Willen zu tun. Und gegenüber dem, was der überragend große Gott gesagt hat, hat ein hohes Herz nichts zu suchen. Die entscheidende Frage beim Herzen ist aber letztendlich noch ein bisschen anders. Und zwar, woraus kommt dein Mut? Woraus kommt deine Zuversicht? Kommt es aus dir selbst? Ist es also im Wesentlichen Selbstvertrauen oder aus dem Vertrauen auf Gott? Wenn dein Mut aus dir selbst kommt, dann wirst du pendeln dein ganzes Leben lang hindurch zwischen zaghaftem Verhalten, also zu niedrigem Herzen, und Übermut, also zu hohem Herzen. Mal versagst du auf der einen, mal versagst du auf der anderen Seite. Wenn dein Mut aber aus Gott kommt, wird er stets das richtige Maß haben. Und wie man dem einerseits vorbeugt, sich selbst zu vertrauen und andererseits im Vertrauen auf Gott zu wachsen, wollen wir uns gleich anschauen. Aber vorher noch ein weiteres Problem, das wir bei vielen Königen beobachten und auch hier, nämlich das Problem Uneinsichtigkeit. Immer wieder kommen Menschen, oft Propheten, aber nicht nur, zu den Königen und sagen ihnen, dass sie was ändern sollen. Und relativ häufig ist es so, dass die Könige nicht darauf hören. Sie wollen nicht hören und lassen sich nicht korrigieren. Und bei Usia ist es ganz ähnlich, wie wir in 2. Chronik 26, 17 bis 19 gelesen haben. Da ging der Priester Asaja hinter ihm her und mit ihm 80 Priester des Herrn, tüchtige Männer. Und sie widerstanden dem König Usia und sagten zu ihm, nicht dir, Usia, steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind, Rauchopfer darzubringen. Geh aus dem Heiligtum hinaus, denn du hast treulos gehandelt und es wird dir nicht zur Ehre gereichen vor Gott, dem Herrn. Aber Usia wurde wütend und er hatte schon in seiner Hand eine Räucherpfanne, um Rauchopfer darzubringen. Dann kommt der Aussatz. Die Priester treten Usia entgegen und wollen ihm davon abhalten, das Falsche zu tun. Ihm passt es nicht, er wird wütend, was übrigens ein ziemlich gutes Warnsignal ist, dass an unserer Einstellung gerade irgendwas nicht stimmt und macht einfach weiter. Erst jetzt, als er auch die Mahnung in den Wind schlägt, kommt der Aussatz. Also nicht direkt nach seinem Vorsatz, ich will opfern, sondern als er selbst die Warnung in den Wind schlägt, dann kommt der Aussatz. Ich denke, uns ist allen klar, dass wir uns korrigieren lassen sollten und dass wir bereit sein sollten, auf Kritik zu hören. Aber soweit ist das eigentlich nur oberflächliche und banale Theorie. Und du kannst jetzt auch sagen, nee, ich bin schon offen für Kritik. Aber was das eigentlich nur aussagt, ist, dass du selbstgerecht bist. Und nichts darüber, was tatsächlich Sache ist bei dir, ob du wirklich offen bist für Kritik. Man könnte sogar argumentieren, durch die abwehrende Haltung, ach, ich bin offen für Kritik, zeigst du schon, dass du eigentlich nicht dafür offen bist. Aber was ist es denn wirklich, was diese Uneinsichtigkeit auszeichnet? Woran wird sich bei mir entscheiden, wenn es darauf ankommt, ob ich einsichtig sein werde oder nicht? Jetzt würde jeder von uns im Vorhinein sagen, ja klar, ich will auf jeden Fall einsichtig sein. Aber woran liegt es, ob es sich auch in der Realität bewährt oder ob das nur hohle Worte sind? Wird mein Herz so hoch sein, dass mir die anderen gar nichts können, wenn es soweit ist? In Sprüche 12, Vers 15 heißt es, der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht, der Weise aber hört auf Rat. Im Umkehrschluss, wer sehr überzeugt ist von sich, wird sich weniger leicht korrigieren lassen. Und hier ist auch schon die Rede davon, auf Rat zu hören. Das heißt ja immer auch schon, den Rat umzusetzen. Und davor liegt aber noch ein sehr, sehr wichtiger Zwischenschritt. Bevor ich das überhaupt umsetze, ist es wichtig, erstmal zuzuhören. Und das erfordert zwei Dinge. Zum einen erfordert es einen klaren Entschluss, okay, wenn jemand zu mir kommt und mir was sagen will, ich höre es mir einfach mal an. Und es erfordert auch vor allem Übung. Als gefallene Menschen haben wir grundsätzlich unsere Schwierigkeiten, wenn es darum geht. Und deswegen müssen wir in Situationen, in denen wir kritisiert werden, das Stück für Stück einüben. Okay, ich höre jetzt einfach mal zu, ich atme erst mal, ich höre zu, ich reagiere erst mal nicht. Und dann kann sich was bewegen, wenn wir nicht direkt umschalten auf, aber ich habe das doch nur so gemeint oder wie auch immer. Wenn wir eben uns mit Reaktion zurückhalten, sondern einfach mal nur zuhören und versuchen zu verstehen. Wie das erste Problem und das zweite Problem, also Hochmut und Uneinsichtigkeit, zusammenhängen, ist letztendlich eine Grundeinstellung, die im Durchsetzen des eigenen Ichs besteht. Kein Gebot Gottes und keine Ermahnung konnte Usia davon abhalten, sich und seinen Einfall durchzusetzen. Da war sein Ich, das wurde durchgesetzt und für Gott war kein Platz. Wir Menschen sind auf Selbstbehauptung gepolt. Und deswegen ist es so geschichtlich und auch empirisch nachgewiesen, in Gesprächen unser Hauptziel, uns durchzusetzen. Gespräche sind vor diesem Hintergrund für uns Menschen in Wirklichkeit weniger dafür da, etwas zu kommunizieren, sondern vielmehr dazu da, fremde Einflüsse auf uns abzuwehren und selbst Einfluss auf den anderen zu nehmen. Anders ausgedrückt, wir gehen mit einem hohen Herzen in Gespräche hinein und haben nicht das Ziel, zuzuhören. Da ich mich durchsetzen will, ist es ein praktischer Mechanismus, mich dem, was der andere mir sagen will, von vornherein zu verschließen. Und in dieser vermurksten inneren Haltung, die in uns drinne steckt, wollen wir jetzt als Christen anders sein. Und das ist keine leichte Aufgabe. Aber Gott zeigt uns durchaus auf, wie wir diese Haltung unser Ich durchzusetzen, praktisch ablegen können. Wie wir unseren Mut und unser Vertrauen nicht aus uns selbst, sondern aus Gott gewinnen. Wie wir zugänglich werden für Kritik. Und es fängt alles an mit der Beziehung zwischen Gott und mir. Der Ausgangspunkt jetzt bei der Suche nach Antworten ist dabei das Buch der Sprüche. Und die Sprüche waren in ihrer Verwendung ursprünglich dafür da, als Unterrichtsmaterial für die heranwachsenden Oberen in Juda. Also sprich für Königssöhne, aber auch für Söhne von wichtigen Beamten und Adligen. Die wurden darin unterwiesen. Das war quasi das Lehrbuch. Aber Usia hat sich davon in seinem späteren Leben entfernt. Es reicht eben nicht aus, etwas einfach einmal zu lernen. In Sprüche 12, Vers 15 haben wir schon gelesen, der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht, der Weise aber hört auf Rat. Diese Stelle macht es deutlich, dass ein weiser Mensch nicht unzugänglich überzeugt ist von seinem Weg. Also der ist irgendwie zugänglich, der kann überzeugt werden, sondern er ist stets bereit, auf Kritik von anderen zu hören. Und in Sprüche 15,31 lesen wir außerdem, ein Ohr, das auf heilsame Mahnung hört, wird inmitten der Weisen bleiben. Also wer auf guten Rat hört, wird weise. Jetzt wollen wir uns noch ein bisschen mit diesem Zuhören beschäftigen. Das kommt, bevor ich auf jemanden hören kann. Und diese Haltung wird vorbildlich beschrieben in Hiob 29, Verse 21 bis 23. Hiob 29, 21 bis 23, da heißt es, man hörte mir zu und wartete und verhielt sich still gegenüber meinem Rat. Hatte ich geredet, so sagte man nichts mehr dagegen und auf sie träufelte meine Rede. Und sie warteten auf mich wie auf Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach Spätregen. Also hier sehen wir Menschen, die wirklich hören wollen. Was zeichnet sie aus? Man hörte mir zu und wartete und verhielt sich still. Einfach mal runterkommen, zuhören. Und sie warteten auf mich wie auf Regen, also quasi, die haben sich danach gesehen, die waren wirklich einfach offen zuzuhören. So, wie schon gesagt, ist so von Natur aus unser Ziel in der Kommunikation, selbst Einfluss auszuüben und fremden Einfluss abzuwehren. Wir müssen unser Kommunikationsziel ändern in die Richtung, wie es in Jakobus 1, Vers 19 steht, da heißt es nämlich, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Also es ist wieder eine ganz klare Gewichtung. Das Zuhören ist viel wichtiger als das Reden. Und um das zuzuspitzen, es ist besser, mal einfach nichts zu sagen zu haben, als gar nicht zuzuhören. In Psalm 46, Vers 11 steht, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Je nach Übersetzung heißt es dort, lasst ab oder seid still. Es geht darum, einfach mal, auch hier wieder, es wiederholt sich, runterzukommen, aufzuhören mit allem, was ich gerade mache, was mich beschäftigt, still zu sein und zu hören. Und hier geht es natürlich auch um das Hören auf Gott in der inneren Stille. Die beiden Themen sind ja verzahnt, wie wir vorher schon gesehen haben. Und noch eine Stelle in Jesaja 30, Vers 15 und 16 heißt es, denn so spricht der Herr, Jahwe, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr sagtet, nein, sondern auf Pferden wollen wir fliegen. Darum werdet ihr fliehen. Und auf Rennpferden wollen wir reiten. Darum werden eure Verfolger hinter euch her rennen. Aus Vers 16 spricht dieser Übermut, der Hochmut, mit dem wir uns schon beschäftigt haben. Hochfliegende eigene Ziele. Aber was wird dem Volk von Gott verordnet? Wie können sie gerettet werden? Worin liegt ihre Stärke? In Umkehr? Umkehr hat immer schon die Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen als Voraussetzung. In Ruhe, im Stillsein und im Vertrauen auf Gott. Das ist Gottes Gegenmittel gegen unseren Drang, uns durchzusetzen, gegen Hochmut und Uneinsichtigkeit, sich zurückziehen, um zu hören. Aufhören mit unseren Aktivitäten, zur Ruhe kommen, still sein vor Gott, mit ihm allein sein. Das geht übrigens auch mitten in einem Gespräch. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass man in einem Gespräch dann abschaltet oder abschweift, aber es geht ohne weiteres, wenn jemand zu einem spricht und einen kritisiert, dass man mal schnell vor Gott zur Ruhe kommt, damit man jetzt gleich nicht fleischlich reagiert. Ja, und still zu sein vor Gott, mit ihm allein zu sein, einfach alles auszublenden, was da ist, alle Ablenkungen. Einfach mit ihm die Zeit in der Stille pflegen. Und wenn ich dann aufnahmefähig bin, sei es im Gespräch, dann kann ich den anderen verstehen, kann mich in ihn hineinversetzen, sehe, dass es vielleicht doch nicht so dumm ist, was der sagt. Und wenn ich den anderen verstehe, dann sorgt das auch dafür, dass ich ihn lieben kann. Aber wenn ich ihm gar nicht zuhöre von Anfang an, dann wird all dem schon vorgebeugt. Still zu sein vor Gott schützt uns vor Hochmut, weil wir dann aus der Beziehung zu Gott den rechten Mut und die rechte Zuversicht bekommen, weil wir ihn im Blick haben und von ihm aus leben und unsere eigenen Einstellungen verblassen. Still zu sein vor Gott schützt uns auch davor, das eigene Ich durchzusetzen, weil in der Stille vor Gott unser Wille Stück für Stück durch Gottes Willen ersetzt wird. Und da kann man nicht sagen, okay, ich bin halt in der Stille nicht so gut, ich habe dafür andere christliche tolle Eigenschaften. Das ist nicht zu ersetzen. Wenn wir innerlich umgestaltet werden wollen, dann geht das nur in der Gemeinschaft mit Gott. Paulus drückt das so auf, wir schauen das Angesicht, das verhüllte Angesicht Gottes an, quasi als Bild, wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben und werden dadurch in sein Angesicht verändert. Und dazu gibt es keine Alternative, ihm ähnlich zu werden. Still zu sein schützt uns auch vor Uneinsichtigkeit, weil als Folge sich unser Kommunikationsziel ändert. Wir sind bereit, zuzuhören, innerlich still zu sein, zu hören. Es ist wichtig, dass wir deswegen diese Stille vor Gott auch praktisch einüben und ausleben. Unser Alltag verlangt oft relativ viel von uns und nimmt uns auch ein mit allem, was so auf uns eindringt. Und da müssen wir uns immer wieder absetzen davon, dass wir nicht völlig davon eingeholt werden und in dieser Maschinerie und den ganzen Mechanismen im Prinzip so leben wie alle anderen auch. Wir müssen wirklich täglich uns Raum für die Stille nehmen. Und auch zwischendurch am Tag, ich glaube, es reicht nicht, wenn wir sagen, okay, ich mache morgens oder abends oder wann auch immer eine halbe Stunde stille Zeit und passt das schon, dann wird das schon weitergehen, sondern auch dazwischen immer wieder ja, kurz innerlich einfach sich besinnen, die Stille vor Gott aufsuchen. Da kann es auch laut um dich herum sein, aber doch vor Gott zur Besinnung zu kommen, das wird unser Leben verändern. Ja, wir haben aber noch einen König, der wird jetzt aber nicht so lange sein, und das ist Jotam. Und da ist auch ein ganz interessantes, ein bisschen anderes Verhältnis von Gott, unserem Ich und dem Durchsetzen. Und zwar haben wir schon am Beispiel von Josaphat vorhin so ein bisschen gesehen, dass es auch Menschen gibt, die ein zu niedriges Herz haben können. Sie haben zu wenig Mut, es fehlt ihnen an Freimut. Bei Jotam beobachten wir etwas Ähnliches. So heißt es in 2. Chronik 27, Vers 2 am Ende: Aber das Volk handelte noch verderblich. Man kann jetzt leicht darüber hinweglesen, ja gut, es war ja nicht Jotam, der verderblich gehandelt hatte. Aber was war Jotam? Jotam war der König. Er wird als guter König bewertet, keine Frage, aber hier ist sein Schwachpunkt. Als König war es seine von Gott gegebene Aufgabe, sein Volk anzuleiten und auf den richtigen Weg zu bringen. Und als König hatte er einen riesigen Einflussbereich. Und der gesamte Bereich, auf den wir Einfluss haben, ist der Bereich, für den Gott von uns Rechenschaft verlangen wird, ob wir unserer Verantwortung in diesem Bereich gerecht geworden sind. Jotam hatte Verantwortung für sein ganzes Volk, und guckt euch an, wie sie gelebt haben. Bei Josaphat war die Situation ursprünglich ganz ähnlich. Der hatte auch keinen Mut, Gottes Willen so richtig klar umzusetzen. Er hatte Furcht. Aber Könige wie Asa und Josaphat sind dann diesen Schritt weitergegangen und waren aktiv und haben den Willen Gottes durchgesetzt. Durchsetzungsvermögen scheint ein besonderes Problem von Jotam gewesen zu sein, und es war nicht alles gut in seiner Herrschaft, wenn man so ein bisschen genauer liest. Es fällt auf, okay, er wurde mit 25 Jahren König, ne? Okay, nichts Besonderes, aber dann nur 16 Jahre lang regiert, das heißt, er herrschte nur, bis er 41 Jahre alt war. Das ist irgendwie so ein Fleck. Außerdem lesen wir in 2. Könige 15, 37, dass gerade in seiner Zeit ganz viele neue Bedrohungen für Juda entstanden sind, und wir lesen von keinen Reaktionen, die er unternommen hätte. Am deutlichsten wird seine mangelnde Durchsetzungsfähigkeit aber, wenn man sich die Jahreszahlen im Zusammenhang mit seinem Leben genauer anschaut. Und das macht normal keiner von uns, habe ich auch Verständnis dafür. Aber wenn man mal 2. Könige 15 aufschlägt, 2. Könige 15, in Könige wird ja immer die gleiche Geschichte wie in Chronik erzählt, mit bisschen anderen Schwerpunkten. Auf jeden Fall lesen wir in 2. Könige 15, 32, dass als Jotam angefangen hat zu regieren, im Nachbarland Israel König Pekach in seinem zweiten Regierungsjahr war. So kurz was dazu, damals hatten die noch nicht vor Christus, die wussten ja nicht, wann Christus kommt, auch nicht nach Christus, sondern man hat immer datiert im Vergleich zu irgendwelchen anderen Leuten. Der ist König geworden, ja, wann, als sein Vorgänger tot war, das ist ein bisschen blöd, dann sagt man, als der und der in dem anderen Reich so und so lange König war. Und so kann man dann mühsam die Jahreszahlen aus der Bibel in Vor-Christus-Jahreszahlen umrechnen. Also das nur am Rande. Jedenfalls wird jeder König von Israel nach den Königen von Juda datiert und umgekehrt. Also, als Jotam König wurde, war Pekach in Israel in seinem zweiten Regierungsjahr. Dann lesen wir in 2. Könige 15, Vers 30, dass im 20. Jahr, nachdem Jotam König wurde, Pekach in Israel ermordet wurde. Ja, und normal, keine Ahnung, wir denken da nicht drüber nach, wir lesen das, ja, okay, schön, jetzt kann irgendjemand eine Chronologie aufstellen, der Spaß daran hat. Aber wenn wir einmal kurz aufmerken, 20 Jahre, wie ist das möglich? Haben wir nicht die ganze Zeit gelesen, dass er nur 16 Jahre regiert hat? Und jetzt wird es dann langsam spannend. Und in 2. Könige 16, Vers 1 lesen wir, dass Jotams Sohn Ahas noch zu Lebzeiten Pekachs König wurde. So, wie löst man dieses Problem jetzt auf? Okay, wenn nicht jeder folgen konnte, nicht schlimm. Hauptsache, ihr nehmt das mit. Jotam wurde von seinem eigenen Sohn entmachtet. Er lebte zwar danach noch weiter, haben wir ja gesehen, aber er herrschte nicht mehr. Also wieder konnte sich Jotam nicht durchsetzen. Und besonders problematisch ist es natürlich da, sein schwaches Durchsetzungsvermögen, wo es darum geht, Gottes Willen durchzusetzen. Die Frage ist jetzt, wie wir im Vergleich zu Jotam dastehen. Setzen wir Gottes Willen um? Oft ist es, glaube ich, schon so, dass wir noch eine Stufe vorher scheitern, bevor Jotam überhaupt gescheitert ist, nämlich zumindest in unserem persönlichen Leben mal Gottes Willen umzusetzen. Und oft ist es leider so, wir kennen schon den Willen Gottes, aber setzen ihn nicht durch gegen unser Fleisch, gegen die Welt und den Teufel. Und die Frage ist, was ist falsch mit mir, wenn das so ist? Und eigentlich gibt es nur eine gute Antwort darauf, glaube ich. Wenn wir es nicht schaffen, Gottes Willen in unserem Leben gegen Fleisch, Welt und Teufel durchzusetzen, dann ist es wohl nicht Gott, der in unserem Leben wirkt, dem wir in unserem Leben Raum gegeben haben, sondern du murkst dir selbst in deinem Leben was zurecht. Auflösung gleich. Dann gehen wir den Schritt weiter, über unser persönliches Leben hinaus. Wie sieht es dann aus? Wissen wir, sind wir uns dessen bewusst, ist es uns klar, dass in dem Bereich, in dem wir Einfluss haben, auch Verantwortung haben? Setzen wir da Gottes Willen um oder haben wir ein niedriges Herz? Fürchten wir uns vor anderen, haben zu wenig Freimut? Dann wissen wir, dass sich unser Mut und unser Vertrauen nicht auf Gott stützen, sondern auf uns selbst. Nur deswegen kann der Mut nicht weit genug reichen. Wer nichts bewegt und nichts durchsetzt, der mag sich einreden, dass er ein toller und frommer Christ ist, bei dem innerlich alles stimmt, der es nur leider, leider nicht schafft, das nach außen zu tragen. Das ist ziemlich viel Selbstbetrug dabei. Wenn innerlich alles stimmt, dann heißt das nämlich, dass wir in enger Gemeinschaft mit Gott sind und stille vor ihm sind, wie wir es betrachtet haben. Und die Folge davon ist dann, dass unser Mut und unser Vertrauen aus Gott kommen. Also stimmt bei dir innerlich ganz und gar nicht alles, wenn du verzagt bist. So haben also derjenige mit einem zu niedrigen Herzen und derjenige mit einem zu hohen Herzen lediglich das gleiche Grundproblem. Beide leben aus sich selbst heraus und nicht aus Gott. Um da rauszukommen, muss derjenige mit dem zu niedrigen Herzen seinen Selbstbetrug erstmal erkennen und zugeben, okay, bei mir ist nicht alles okay innen drinne. Dass es nach außen nicht klappt, das ist nur die Folge davon, dass es innerlich bei mir nicht stimmt, was ich mir sonst immer einrede. Er muss seinen Selbstbetrug erkennen und seine Beziehung zu Gott ändern. Er muss den gleichen Schritt gehen wie der Übermütige und muss sich von Gott in der Stille Mut und Vertrauen schenken lassen, wie wir das vorhin schon besprochen haben. Liebe Geschwister, die Stille vor Gott ist in unserem christlichen Leben durch nichts zu ersetzen, wenn wir von ihm umgestaltet werden wollen, wenn wir wollen, dass er in unserem Leben Gestalt gewinnt. Amen.